Das Bekenntnis. Durch sie erkennt und empfindet ein Sünder nicht nur die Gefahr, sondern auch die Hässlichkeit und Abscheulichkeit seiner Sünden, weil sie der heiligen Natur und dem gerechten Gesetz Gottes zuwider sind. Und aufgrund der Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes in Christus für die Bußfertigen betrauert und hasst er seine Sünden so sehr, dass er sich von ihnen allen zu Gott wendet und sich vornimmt und danach strebt, mit ihm in allen Wegen seiner Gebote zu wandeln. Westminster Bekenntnis, Kapitel 15, Abschnitt 2. Einleitung. Der erste Abschnitt hat uns die Busse als evangelische Gnade vor Augen gestellt und ihre öffentliche Predigt gefordert. Nun fragen die Väter weiter, was geschieht in einem Menschen, der wahre Busse tut? Welche Bewegungen der Seele gehören dazu? Woran erkennt man die Busse, die aus dem Evangelium fließt, und unterscheidet sie von jener Reue, die aus bloßer Furcht oder menschlichem Anstand entspringt? Der zweite Abschnitt antwortet mit einer Präzision, die ihresgleichen sucht. Er ist nicht eine trockene Aufzählung von Merkmalen, sondern die Anatomie einer Seele, die unter dem Wirken des Geistes von der Sünde gelöst und zu Gott hingezogen wird. Jeder Satzteil benennt eine Wirklichkeit, die jeder Büßende erfährt, wenn auch in unterschiedlichem Mess. Die Väter beschreiben keinen Idealzustand, den nur die größten Heiligen erreichen, sie beschreiben die normale Gestalt der Busse, wie der Geist sie in jedem wiedergeborenen Herzen wirkt. Drei Dinge fallen bei der ersten Lektüre auf. Erstens, die Busse hat zwei Wurzeln. Der Büßende sieht die Gefahr seiner Sünde, das Gericht, dem er entgegeneilt, die Hölle, die er verdient hat. Aber er sieht zugleich die Hässlichkeit der Sünde selbst, ihren Charakter als Auflehnung gegen den heiligen Gott. Das eine ohne das andere ist keine echte Busse. Wer nur die Gefahr sieht und die Sünde nicht hasst, bereut wie ein Dieb, der vor dem Richter steht und seine Tat nur bedauert, weil er erwischt wurde. Wer umgekehrt die Hässlichkeit der Sünde erkennt, ohne vor dem Gericht zu zittern, hat das Gewicht der Sünde nie wirklich gefühlt. Beide Blicke müssen sich durchdringen, sonst bleibt die Busse halb und heillos. Zweitens, die Busse entspringt nicht nur dem Schrecken, sondern der Hoffnung. Der Büßende hat die Barmherzigkeit Gottes in Christus ergriffen. Er weiß, dass Gott den Bußfertigen gnädig ist. Diese Gewissheit löst sein Herz von der Sünde. Ein Mensch, der nicht weiß, ob Gott ihn annehmen wird, kann seine Sünde nicht lassen, er kann sie nur fürchten. Erst der Blick auf das Kreuz, an dem die Strafe getragen und die Vergebung erwirkt ist, macht die Abkehr von der Sünde möglich. Drittens, die Busse ist umfassend. Sie wendet sich von allen Sünden ab, nicht nur von einigen, und sie wendet sich Gott zu mit dem festen Vorsatz eines neuen Gehorsams. Der Büßende will auf allen Wegen der Gebote wandeln. Er weiß, dass ihm das nicht vollkommen gelingen wird, aber er setzt seinen Willen darauf und strengt sich an. Die Väter sprechen von einem Vornehmen und danach streben Worte, die den unvollkommenen, aber aufrichtigen Gehorsam beschreiben, der Gott wohlgefällt, nicht weil er vollkommen ist, sondern weil er aufrichtig gemeint ist. Die biblischen Grundlagen. Kein alttestamentlicher Text entfaltet das Wesen der Busse so tief wie der 51. Psalm. David hat Ehebruch begangen und einen Mord befohlen. Monatelang hat er geschwiegen und sein Gewissen betäubt. Dann kam Nathan mit der Geschichte vom armen Mann und seinem einzigen Lamm. Du bist der Mann. Zwei Worte, und die Mauer brach. Was folgt, enthält in verdichteter Form alles, was die Väter entfalten. David beginnt nicht mit dem Vorsatz der Besserung, sondern mit dem Schrei um Gnade, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Das hebräische Macher meint ein Auslöschen, ein Wegwischen, wie man eine Schrift von einer Tafel tilgt. David bittet nicht um milde Behandlung, sondern um restlose Beseitigung seiner Sünden. Dann folgt die Erkenntnis, die der Abschnitt als erste Wurzel der Busse benennt, denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan vor dir. David sieht nicht nur die Folgen, den Tod Urias, die Schande des Ehebruchs. Er sieht die Sünde selbst, und er sieht sie als das, was sie ist, gegen Gott, gegen den heiligen Willen dessen, der ihn zum König gesalbt hatte. Das hebräische Bara, das er im 10. Vers gebraucht, unterstreicht die Gnadenhaftigkeit der Busse, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Bara ist das Verb der Schöpfung, das erste Wort der Bibel. Was David braucht, ist keine Reparatur, sondern eine Schöpfungstat, die nur Gott vollbringen kann. Er bittet um Busse, weil er sie sich nicht selbst geben kann. Und dann der Lohn, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Die Busse endet nicht in Verzweiflung, sie endet in der Freude. Der Prophet Hesekiel empfing eine Verheißung, die den Schöpfungscharakter der Busse noch deutlicher macht, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott schenkt das neue Herz, und aus diesem Herzen entspringt die Busse. Der 31. Vers beschreibt das Ergebnis, dann werdet ihr an eure bösen Wege denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet Ekel empfinden an euch selbst um eurer Sünden wegen. Das hebräische Kfti meint den physischen Ekel, den Abscheu, der einem die Galle hochsteigen lässt. Wer wahre Busse tut, ekelt sich vor dem, wozu die Sünde ihn gemacht hat. Dieser Ekel ist nicht die krankhafte Selbstverachtung des Melancholikers, sondern die gesunde Reaktion des erneuerten Herzens auf die Hässlichkeit der Sünde. Ein Mensch, der vor seiner eigenen Sünde keinen Ekel empfindet, hat sie noch nie mit den Augen des Geistes gesehen. Der Apostel Paulus bringt im 2. Korintherbrief eine Unterscheidung, die für das Bekenntnis grundlegend ist, denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Das Griechische unterscheidet zwischen der LYP-Katatheon, der Traurigkeit, die gottgemäß ist, und der LYP-Tukosmu, der Traurigkeit nach Art der Welt. Die eine führt zur Meta-NOYA, die andere zum Tod. Paulus blickt auf dieselbe Gemeinde und sieht in ihrer Reaktion 7 Früchte der echten Busse. Welchen Ernst hat das bei euch bewirkt? Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Sehnsucht, Eifer, Bestrafung. Spaut, der Ernst, der die Trägheit vertreibt. Apologia, das Bemühen, die Sache ins Reine zu bringen. Aganaxis, der heilige Zorn über die Sünde. Phobos, die heilige Scheu vor dem beleidigten Gott. Epipotsis, die Sehnsucht nach verlorener Gemeinschaft. Zlos, der Eifer für das Gute. Ektixis, das entschlossene Vorgehen gegen die Sünde. Diese 7 Worte sind ein Spiegel, in dem du deine Busse prüfen kannst. Der Prophet Jeremia schildert die Busse Ephraims mit einer Zärtlichkeit, die das Herz des Büssenden und das Herz des Vaters gleichermaßen durchleuchtet. Ephraim klagt, bekehre du mich, dass ich mich bekehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Als ich mich bekehrte, tat mir's leid, nachdem ich zur Erkenntnis gebracht wurde, schlage ich mir auf die Schenkel. Und Gott antwortet, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Darum bricht mir das Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss. Das Herz des Vaters bricht über dem verlorenen Sohn, noch ehe dieser den Heimweg angetreten hat. Die Busse wächst auf dem Boden eines Erbarmens, das ihr zuvorkommt. Der Prophet Joel ruft dem Volk zu, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das Zerreißen der Kleider war die rituelle Busse, die man vollziehen konnte, ohne dass das Herz sich rührte. Joel verlangt das zerrissene Herz. Und er begründet diesen Aufruf mit dem Evangelium, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe. Die Busse wird nicht gefordert, um Gott gnädig zu stimmen, sie wird gefordert, weil Gott bereits gnädig ist. Wo diese Reihenfolge verdreht wird, entsteht die gesetzliche Busse, die durch ihre Tränen die Vergebung erkaufen will, und verfehlt den Gott, der aus freier Güte vergibt. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Väter diesen Abschnitt formulierten, schrieben sie gegen präzise Fronten. Die erste war die römische Lehre von der Attritio. Das Konzil von Trient hatte erklärt, die unvollkommene Reue aus bloßer Furcht vor der Strafe genüge für den Empfang des Bussakramentes, der Priester vervollkomme sie durch die Absolution. Die Väter weigerten sich. Ihr Abschnitt besteht darauf, dass die wahre Busse nicht nur die Gefahr, sondern die Hässlichkeit und Abscheulichkeit der Sünde erkennt und empfindet. Sie wählen eine Sprache von schneidender Schärfe, Hässlichkeit und Abscheulichkeit. Das erste Wort bezeichnet den inneren Makel, das zweite den instinktiven Widerwillen des erneuerten Herzens. Die Sünde ist nicht nur gefährlich, sie ist hässlich. Wer sie eingesteht, ohne ihren inneren Charakter zu verabscheuen, hat eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht und das schlechtere Geschäft verworfen. Die zweite Front war doppelt. Auf der einen Seite standen die Antinomer, die aus der Gnade die Erlaubnis zur Sünde ableiteten. Wenn Christus alles bezahlt hat, wozu dann die Mühe der Buße? Die Väter antworten, der rettende Glaube ist niemals ohne Buße, und die Buße schließt eine umfassende Abkehr von aller Sünde ein. Eine Buße, die eine Lieblingssünde ausspart, ist Heuchelei. Auf der anderen Seite standen die Perfektionisten. Die Väter wählen ihre Worte mit Sorgfalt, der Büßende nimmt sich vor und strebt danach. Der Vorsatz ist aufrichtig, die Ausführung unvollkommen, das Streben hält lebenslang an. Shaw bemerkt, dass die Väter nicht verlangen, in der Ausführung erfolgreich zu sein, sondern nur, es sich vorzunehmen und danach zu streben. Ein Schüler, der eine Prüfung bestehen will, ist nicht jeden Tag gleich fleißig, aber er bewegt sich in ihre Richtung. So bewegt sich der Büßende auf den vollkommenen Gehorsam zu, auch wenn er täglich fällt und täglich von Neuem anhebt. Das Wörtchen alle ist das Schwert gegen die halbherzige Busse. Der Büßende hasst alle Sünden, wendet sich von ihnen allen ab, will auf allen Wegen der Gebote wandeln. Watson nennt dies den universellen Hass gegen die Sünde, der den Büßenden zum Sündenhasser macht. Die zweite Wurzel der Buße ist ebenso entscheidend, der Büßende handelt aufgrund der Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes in Christus für die Bußfertigen. Der Glaube geht der Buße logisch voraus. Niemand kann seine Sünde hassen, der nicht zuvor erkannt hat, dass Gott in Christus bereit ist, sie zu vergeben. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht der Lohn für eine vollbrachte Buße, sondern der Grund, der die Buße erst ermöglicht. Schließlich beschreiben die Väter die Buße als Sache des Erkennens und Empfindens. Es genügt nicht, eine abstrakte Kenntnis der eigenen Sündhaftigkeit zu haben. Die Buße umfasst den ganzen Menschen, den Verstand, der erkennt, das Gewissen, das getroffen wird, den Willen, der sich abwendet, das Gefühl, das betrauert und hasst. Ein kühles Ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ohne innere Erschütterung ist nicht die Buße des Westminster-Bekenntnisses. Die Väter wehren hier einer rationalistischen Verkürzung, die meint, die Einsicht in die Verkehrtheit der Sünde genüge, und der Schmerz sei entbehrlich. Sie halten dagegen, der Schmerz ist kein Zusatz, den man haben kann oder nicht, er ist das Lebenszeichen der Buße. Wo das Herz nicht blutet, ist der Verstand allein zu schwach, um die Willensumkehr zu bewirken. Die Buße ist Herzenssache, oder sie ist nicht. Theologische Tiefe. Calvin hat die Buße unter die zwei Stichworte der Abtötung und der Lebendigmachung gefasst. Die Mortificatio ist der Schmerz über die Sünde und der Hass gegen sie, die Vivificatio ist die Freude an der Vergebung und die Hinkehr zu Gott. Beide sind Werk des Geistes, der den Gläubigen mit Christus vereint. Diese Buße, schreibt er, vollzieht sich nicht an einem Tag, sie braucht ihre Zeit und sie muss täglich erneuert werden. Calvins tiefste Einsicht zum zweiten Abschnitt liegt in seiner Analyse der doppelten Wurzel. Die Buße bewegt sich von der Furcht zur Liebe. Am Anfang steht der Schrecken vor dem Gericht, den das Gesetz wirkt, ein Schrecken, ohne den das verhärtete Herz nie aufbrechen würde. Aber der Schrecken allein führt nicht zur Buße, er führt zur Verzweiflung oder zur Verhärtung. Das Herz muss vom Evangelium erreicht werden. Es muss die väterliche Güte dessen schmecken, der den Sünder retten will. Erst im Licht dieser Güte wird die Sünde wirklich hassenswert. Calvin vergleicht den Büßenden mit einem Sohn, der den Vater beleidigt hat und nun nicht nur die Strafe fürchtet, sondern den Schmerz darüber empfindet, den Vater betrübt zu haben. Diese kindliche Trauer ist das Wesen der evangelischen Buße. Wer nur den Richter fürchtet und den Vater nicht liebt, dessen Tränen mögen echt sein, aber sie sind nicht evangelisch. Turretin fragt nach dem Ziel der Trauer. Wohin bewegt sie sich? Die gesetzliche Trauer hat ihr Ziel in der Strafe, der sie entgehen will, die evangelische Trauer hat ihr Ziel in Gott, zu dem sie zurückkehren will. Die eine läuft von der Hölle weg, die andere läuft zum Vater hin. Er gebraucht ein Bild, eine ehebrecherische Frau kann zu ihrem Mann zurückkehren, weil sie die Verstoßung fürchtet, oder sie kann zurückkehren, weil sie seine unverdiente Liebe erkennt und sich ihrer Untreue schämt. Das erste ist Berechnung, das zweite Buße. Der Unterschied zwischen beiden liegt im Beweggrund, und Turretin besteht darauf, dass nur der zweite Beweggrund die Buße zu einer evangelischen macht. Watson zeigt, dass die erste Wurzel, das Erkennen der Hässlichkeit der Sünde, nicht ohne das Gesetz auskommt. Das Gesetz ist der Spiegel, in dem der Sünder sein wahres Gesicht erblickt. Aber der Spiegel allein heilt nicht. Die zweite Wurzel, das Ergreifen der Barmherzigkeit in Christus, ist der Gang zum Arzt. Der Büßende, der nur seine Sünde sieht und nicht die Barmherzigkeit, gleicht einem Mann, der seine Krebsdiagnose erhält und die Behandlung verweigert. Watson prägt den Begriff des Sündenhassers: Der moralische Mensch unterlässt die Sünde aus Furcht vor den Folgen, der Büßende unterlässt sie, weil er sie hasst. Und dieser Hass ist universal. Der wahre Sündenhasser hasst den Stolz so sehr wie die Habsucht, die geheime Bitterkeit so sehr wie den öffentlichen Zorn. Owen setzt einen Akzent, der die innere Dynamik der Busse beleuchtet: Das Kreuz ist der Ort, an dem die Hässlichkeit der Sünde vollends sichtbar wird. Solange der Mensch die Sünde nur als Verstoß gegen ein abstraktes Gesetz betrachtet, bleibt sie ihm erträglich. Aber sobald er sieht, was die Sünde Christus gekostet hat, die Dornenkrone, die Geißel, die Nägel, den Schrei der Verlassenheit, wird ihm die Sünde unerträglich. Owen vergleicht das Kreuz mit einem Schmelzofen, in dem die Liebe zur Sünde verbrannt wird. Die Busse ist kein Werk aus eigener Kraft, sondern die unausweichliche Frucht der Betrachtung des Kreuzes. Wer das Kreuz anschaut und seine Sünde lieb behält, hat es nie wirklich gesehen. Bullinger erschließt der Busse eine Dimension, die im Bekenntnis vorausgesetzt, aber nicht entfaltet wird, ihre Einbettung in den Bund Gottes mit seinem Volk. In den Dekaden zeigt er, dass die Busse die von Gott verordnete Weise ist, in der das Bundesvolk nach jeder Übertretung zum Bund zurückkehrt. Die Verheißung des Bundes steht fest, sie ruht auf Gottes Treue, nicht auf menschlicher Leistung. Aber der Gehorsam ist die Lebensform des Bundesvolkes, und wo er verfehlt wird, ist die Busse der Weg zurück. Bullinger betont den gemeinschaftlichen Charakter der Busse, nicht nur der Einzelne kehrt um, sondern die Gemeinde als Leib Christi tut Busse. Diese Perspektive bewahrt vor einer Verengung, die die Busse zur Privatangelegenheit macht. Der Büßende steht in der Gemeinschaft derer, die gemeinsam umkehren, gemeinsam Vergebung empfangen und gemeinsam im neuen Gehorsam gestärkt werden. Die Kanzelpredigt der Busse ist der regelmäßige Ruf zur Bundestreue, der Woche für Woche an das ganze Volk Gottes ergeht. Abrakel widmet der Prüfung der Busse einen seelsorgerlichen Abschnitt. Er fragt: Woran erkenne ich, dass meine Busse aufrichtig ist? Seine Antwort liest sich wie ein Kommentar zu den Worten der Väter, an der Universalität des Hasses gegen die Sünde, an der Aufrichtigkeit des Vorsatzes zum neuen Gehorsam, der sich im täglichen Kampf bewährt, an der Beständigkeit des Strebens, das nicht nach einigen Wochen ermattet, und an der Richtung der Trauer, die nicht in der Selbstbeschau stecken bleibt, sondern zu Christus hintreibt. Er warnt vor den vielen Formen der falschen Busse, der Sonntagsbusse, die am Montag vergessen ist, der Krankenbettbusse, die mit der Genesung verschwindet, der Busse aus Gewohnheit, die ohne Schmerz bekannt wird, und der Busse aus Hochmut, die sich ihrer eigenen Reue rühmt und eine neue Sünde auf die alte häuft. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, prüfe deine Busse an den beiden Wurzeln, die das Bekenntnis nennt. Viele Seelen leben in der Täuschung, sie hätten Busse getan und haben doch nur die eine Hälfte erfahren. Sie haben die Gefahr der Sünde erkannt, die Hölle, das Gericht, aber die Hässlichkeit der Sünde selbst nie empfunden. Ihre Reue ist die des Gefangenen, der die Strafe fürchtet, nicht die des Kindes, das den Vater betrübt hat. Frage dich, wenn es keine Hölle gäbe, wenn du ungestraft sündigen könntest, würdest du die Sünde dann noch hassen? Wer diese Frage nicht mit Ja beantworten kann, hat nur die Furcht vor der Strafe gespürt, nicht den Hass gegen die Sünde. Eine solche Busse ist nicht die des Bekenntnisses. Ebenso gibt es Seelen, die bei der ersten Wurzel stehen bleiben und nie zur zweiten vordringen. Sie sehen die Hässlichkeit ihrer Sünde, sie hassen sich selbst um ihretwegen. Aber sie haben nie die Barmherzigkeit Gottes in Christus ergriffen. Ihre Busse ist ein Kreisen um die eigene Schuld, das nie zur Ruhe kommt. Sie trauern, aber sie hoffen nicht. Die wahre Busse blickt auf die Sünde und weint, dann blickt sie auf das Kreuz und hofft. Beide Bewegungen gehören zusammen. Eine Seele, die zerschlagen ist und keinen Trost findet, hat die Busse halbiert. Zweitens, hüte dich vor einer Busse, die eine Sünde schont. Die Väter sagen, der Büßende wende sich von allen Sünden ab. Der Plural ist die Nagelprobe. Es gibt kaum einen Gläubigen, der nicht irgendeine Sünde erkennt und betrauert. Aber die wahre Busse kennt keine Ausnahme. Verhandelst du mit einer Lieblingssünde? Schonst du einen alten Groll? Pflegst du einen heimlichen Neid? Duldest du einen faulen Gedanken, der sich harmlos dünkt, weil er nie zur Tat wird? Geh dein Leben durch, gibt es eine Sünde, die du vor dir selbst entschuldigst, die du deinem Temperament zuschreibst, die du als klein abtust, während du andere als groß verurteilst? Solange du eine Sünde festhältst, hast du keine Buße getan. Die Buße ist der Entschluss, keine Sünde zu behalten, koste es, was es wolle. Der aufrichtige Vorsatz, von allem zu lassen, ist der Atem der Buße, und ohne ihn erstickt die Seele. Drittens, verwechsle das Vornehmen und danach Streben nicht mit dem Vollbringen. Die Väter sagen nicht, der Büßende müsse vollkommen wandeln, sie sagen, er müsse es sich vornehmen und danach streben. Das ist ein großer Trost für geplagte Gewissen, die täglich fallen und an ihrem Vorsatz verzweifeln. Dein Vorsatz ist aufrichtig, wenn er sich in beständigem Streben äußert, auch wenn dieses Streben schwach und von vielen Niederlagen unterbrochen ist. Ein Kind, das laufen lernt, fällt dreimal auf dem Weg zur Tür. Aber es steht wieder auf, es läuft weiter, es will zur Tür. Die Frage ist nicht, ob du fällst, die Frage ist, ob du liegen bleibst. Der Büßende, der nach einem Fall in die Sünde liegen bleibt und sagt, ich kann es ja doch nicht, hat seinen Vorsatz aufgegeben. Der Büßende, der nach einem Fall weint, beichtet, um Vergebung bittet und weiterstrebt, hat seinen Vorsatz bewährt. Nicht die Vollkommenheit des Gehorsams, sondern die Aufrichtigkeit des Strebens ist das Kennzeichen der echten Buße. Der Herr verlangt kein sündloses Leben, er verlangt ein Leben, das sich nicht mit der Sünde abfindet. Viertens, lass die Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes die Quelle deiner Buße sein, nicht die Furcht vor der Strafe. Die Furcht mag der Anfang sein, der Riss im Eis, durch den das Wasser eindringt. Aber sie ist nicht das Wasser selbst. Wenn du nur aus Furcht Buße tust, wirst du nur so lange Buße tun, wie die Furcht anhält. Sobald sie nachlässt, kehrt die Sünde zurück. Die Furcht ist ein schlechter Wächter, sie schläft ein, sie stumpft ab. Die Erkenntnis der Barmherzigkeit dagegen ist ein Brunnen, der nie versiegt. Je mehr du von der Güte Gottes schmeckst, desto mehr hast du die Sünde, die dich von dieser Güte trennt. Je tiefer du in die Wunden Christi blickst, desto abscheulicher wird dir die Sünde, die diese Wunden geschlagen hat. Mache das Kreuz zum täglichen Ort deiner Buße. Nicht das Gericht, das du verdient hast, sondern die Gnade, die du nicht verdient hast, soll dich zur Abkehr von der Sünde bewegen. Fünftens, prüfe deinen Hass gegen die Sünde darauf, ob er universal ist. Es ist möglich, eine einzelne Sünde leidenschaftlich zu hassen und dennoch keine wahre Buße zu haben. Der Geizige hasst die Verschwendung, der Stolze verabscheut die niedrige Gesinnung. Jeder hasst die Sünden, die seinem Temperament zuwider sind, und hätschelt die, die ihm liegen. Die wahre Buße hasst die Sünde als solche, den Stolz so sehr wie die Habsucht, die geheime Übellaunigkeit so sehr wie die öffentliche Blasphemie. Sie fragt nicht, schadet diese Sünde meinem Ruf, sondern, beleidigt sie meinen Gott. Der reiche Jüngling war bereit, viele Gebote zu halten, aber an seinem Besitz hing sein Herz. Eine einzige unbereute Sünde genügt, um das Ganze zu verfälschen. Dieser universelle Hass ist nicht ein Gefühl, das du in dir vorfindest, er ist eine Haltung, die der Geist in dir schafft und die du im Gebet erbitten und durch den Umgang mit dem Wort nähren musst. Sechstens, lebe aus der Freude, die die Buße mit sich bringt. Der Abschnitt sagt nicht, die Buße sei eine freudlose Pflicht, er sagt, sie entspringe der Erkenntnis der Barmherzigkeit und münde in den Vorsatz, auf allen Wegen Gottes zu wandeln. Das ist ein Weg, der zur Freude führt. Der verlorene Sohn kehrte mit Tränen heim, aber er endete beim Fest. David betete unter Tränen um ein reines Herz, aber derselbe Psalm schließt mit dem Lobpreis des Gottes, der Wohlgefallen an den rechten Opfern hat. Die Buße ist eine Tür, durch die du gehst, dahinter liegt die Weite des Vaterhauses. Fahre nicht im Vorhof der Buße. Geh hindurch. Lass die Trauer in die Freude münden, den Hass in die Liebe, die Abkehr in die Heimkehr. Wer in der Trauer stecken bleibt, hat die Buße mit der Verzagtheit verwechselt. Die Buße ist ein Schmerz, der heilt, nicht einer, der lähmt. Gebet. Herr, unser Gott, der du die Buße zum Leben schenkst und sie in den Herzen der deinen wirkst, wir kommen vor dich als Menschen, die sich die Buße nicht selbst geben können. Schaffe in uns ein reines Herz und gib uns einen neuen, beständigen Geist. Nimm das steinerne Herz aus unserer Brust und schenke uns ein fleischernes Herz, das weint, wenn es gefallen ist, und jubelt, wenn es aufgerichtet wird. Lass uns nicht bei der Furcht vor der Strafe stehen bleiben, sondern führe uns hindurch zur Erkenntnis deiner Barmherzigkeit in Christus. Zeige uns die Hässlichkeit der Sünde, nicht nur ihre Gefahr. Zeige uns, was sie dich gekostet hat, die Dornenkrone, die Geißel, die Nägel, den Schrei der Gottverlassenheit. Und lass diesen Anblick uns die Sünde so verhasst machen, dass wir keine mit uns verhandeln lassen, sondern von allen lassen. Herr Jesus Christus, du sitzest zur Rechten des Vaters, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Wirke beides in uns und in deiner ganzen Kirche. Schenke uns den aufrichtigen Vorsatz, auf allen Wegen deiner Gebote zu wandeln, und die tägliche Kraft, diesem Vorsatz zu folgen, auch wo wir fallen und versagen. Lass uns nicht ruhen auf einem einmaligen Bußakt, sondern erneuere uns täglich in der Abtötung des Alten und der Lebendigmachung des neuen Menschen. Erbarme dich über die, die in der gesetzlichen Busse gefangen sind und nur die Strafe fürchten, aber deine Liebe nicht kennen. Wecke die auf, die in falscher Sicherheit schlafen und nie wahre Busse getan haben. Schenke ihnen, was sie sich nicht selbst geben können, die Gabe der Busse zum Leben. Bringe uns schließlich dahin, wo die Busse nicht mehr nötig sein wird, weil die Sünde vergangen ist. Bis zu jenem Tag erhalte uns im täglichen Hass gegen die Sünde und in der täglichen Hoffnung auf deine Gnade. Lass das Kreuz der Grund unserer Busse und der Grund unserer Freude sein, durch denselben Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.